Wenn wir in vergangenen Zeiten als Gemeinde oder auch als eine Gruppe von Christen auf die Straße gingen und da versuchten, mit Leuten ins Gespräch zu kommen, ins Gespräch über das Evangelium, sodass wir ihnen das Evangelium auch sagen konnten, dann haben wir das manchmal mit Hilfe eines Fragebogens getan. Wir haben eine Reihe von Fragen gestellt und sind dann so relativ schnell ins Gespräch gekommen mit den Leuten. Eine der Fragen, die wir manchmal stellten, war: Wenn du heute sterben würdest und dann vor Gott stehst und er dich fragen würde, warum soll ich dich in den Himmel hineinlassen? Was würdest du antworten? Hast du dir diese Frage schon einmal überlegt oder ist dir das schon mal gestellt worden? Vielleicht findest du das nicht nötig, dir diese Frage zu stellen. Du denkst vielleicht, ja, das ist ja klar, das ist für mich längst beantwortet, definitiv. Ich weiß, dass und warum ich in den Himmel komme. Und das ist gut und wichtig, dass wir das sagen können, nicht wahr? Vielleicht nicht unbedingt jetzt, am Sonntagmorgen in der Kirche, wo wir wahrscheinlich hingekommen sind aus unserer Glaubensüberzeugung heraus. Aber vielleicht bist du auch gar nicht so voller Überzeugung gekommen heute Morgen. Ich denke vielleicht, dass es den Kindern manchmal so geht oder nicht. Kinder, wenn ihr hierher kommt in den Gottesdienst, da kommt ihr vielleicht manchmal einfach, weil ihr müsst. Weil die Eltern euch das sagen, ihr müsst mitkommen, ihr habt keine Wahl, ihr könnt nicht zu Hause bleiben. Und vielleicht macht ihr auch zu Hause, wenn ihr Familienandacht habt, da macht ihr nicht immer so überzeugt mit. Aus einem überzeugten Glauben heraus. Ihr seid einfach dabei, weil eure Eltern das sagen, dass ihr müsst. Oder macht ihr einfach mit bei diesen Glaubenssachen und Gottesdiensten, weil ihr denkt, dass ihr das ja müsst, damit ihr in den Himmel kommt. Der Apostel Paulus schrieb an die Korinther, er schrieb zwei Briefe und in seinem zweiten Brief, da geht er vor allem auf Kritik ein, die an ihn herangetragen wurde. Er wurde in vielen Dingen kritisiert und angegriffen, dass er nicht ein richtiger Apostel ist oder dass er das alles nicht so richtig gut macht. Und Paulus fragt dann, im Laufe seiner Selbstverteidigung fragt er einmal die Korinther oder sagt ihnen: Prüft euch, ob ihr im Glauben seid. Untersucht euch. Das ist eine gute Sache, wenn man das ab und zu tut, wenn man sich selber prüft, ob man im Glauben steht und auch wie man im Glauben stehen, nicht wahr? Könnte es sein, dass jemand unter uns fälschlich meint, dass er oder sie schon in Ordnung ist mit Gott? Das ist vielleicht gar nicht so sicher. Ich gehöre in der Gemeinde dazu. Ich bin darin aufgewachsen. Ich bin ein Bundeskind. Ich mache all die christlichen und gottesdienstlichen Dinge. Ich helfe mit in der Gemeinde. Und wenn du also dann vor dem Himmelstor stehen würdest, kommen wir zurück zu dieser Frage, und Gott dich fragen würde, warum soll ich dich hereinlassen, würdest du dann zur Antwort geben: Herr, Herr, ich habe all diese Dinge getan und ich habe schließlich an dich geglaubt. Kannst du dir vorstellen, dass der Herr dann zu dir sagen würde: Weiche von mir, ich habe dich nie erkannt. Du sagst, nein, sicher nicht. Und das ist die Antwort, auf die ich auch hoffe. Aber du musst ganz klar sagen können, warum nicht. Lasst uns aus dem Matthäusevangelium, 7. Kapitel, Verse 21 bis 23 lesen dazu. Der Herr Jesus sagt gegen Ende seiner Bergpredigt: Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel hineinkommen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist. Viele werden an jenem Tage zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht durch deinen Namen geweissagt und durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben und durch deinen Namen viele Wunderwerke getan? Und dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch niemals erkannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Ja, lieber Herr, wir danken dir für dieses gute, für dieses warnende Wort auch. Wir danken dir, dass du uns diese Dinge wieder vor Augen hältst, die für uns auch so wichtig sind, zu überlegen. Hilf, dass wir das ganz gut verstehen, was das mit uns zu tun haben könnte. Hilf, dass wir dein Wort in unserem Leben wirklich nicht nur verstehen und hören, sondern es auch anwenden können. Öffne du meine Lippen jetzt, dass sie deinen Ruhm und deine Herrlichkeit verkünden. Amen. Jesus ist, wie ich schon sagte, immer noch dran, seine Bergpredigt abzuschließen. Wir sind zum Ende der Bergpredigt gekommen. Wir sind noch im Teil der Anwendung, das heißt, er beantwortet uns hier die Frage, was wir konkret mit dem, was wir über Gottes Gesetz und das rechte Verständnis davon gelernt haben, was wir konkret mit dem tun sollen. Und dieser Abschnitt, den wir jetzt eben gelesen haben, hängt noch an dem Wort über die enge Pforte und den schmalen Weg und an dem, was er über die falschen Propheten sagte. Mit anderen Worten, wenn wir diesen Zusammenhang beachten, dann sagt Jesus uns, nicht jeder, sondern nur der, der durch die enge Pforte auf dem schmalen Weg geht, kann in das Reich der Himmel eingehen. Wenn nun Jesus alle diejenigen und ihre Argumente zitiert, die eben dann nicht hineinkommen, dann spricht er eigentlich von denjenigen, die auf dem breiten Weg des Verderbens unterwegs sind und bleiben. Vielleicht findest du das etwas schwer vorstellbar. Menschen, die prophezeit haben, Menschen, die gepredigt haben, Menschen, die vielen anderen Menschen geholfen, sogar böse Geister ausgetrieben haben, die sogar Wunder getan haben. Solche Menschen werden vom Herrn abgewiesen werden. Das ist schon schwer vorstellbar, oder nicht? Um prophetisch zu reden, zu predigen, da muss man doch geistlich begabt sein. Um übernatürliche Dinge zu wirken auch. Sagt Jesus nicht, ohne mich könnt ihr nichts tun. Also all das gute Geistliche, das ihr tut, das könnt ihr nur durch mich tun. Und Paulus schreibt, niemand kann sagen, Herr Jesus, außer durch den Heiligen Geist. Und sagt Jesus nicht, wenn ich aber durch den Geist Gottes die Dämonen austreibe, so ist also das Reich Gottes zu euch gekommen. Er sagt, er kann nur durch den Geist Gottes die Dämonen austreiben. Wie kann es sein, dass Menschen, die in Gottes Namen göttliche Dinge gewirkt haben, dann an jenem Tag von ihm abgewiesen werden? Ich denke, wir können zweierlei Antworten darauf geben. Die erste Antwort schließt sich an das an, was Jesus über die falschen Propheten sagte. Wenn es um geistliche Tatsachen geht, können wir uns niemals auf den äußeren Eindruck verlassen. Auch nicht auf materielle Erscheinungen. Weissagungen oder Lehre können täuschend echt aussehen, sowohl für den Betrachter als auch sogar für denjenigen, der sie selbst ausübt. Aber auch wenn eine Weissagung eintrifft, sogar dann kann sie durch einen trügerischen Geist gegeben worden sein. Das ist möglich. Wahrsager sagen manchmal Wahres. Und das Wirken von Wundern, was das angeht, ist es dasselbe. Es wird uns im Neuen Testament sogar vorausgesagt, dass Wundertäter kommen werden, die nicht vom Herrn sind. Dann die zweite Antwort. Es gibt in der Bibel verschiedene Beispiele von Menschen, die geweissagt haben und die Weissagung tatsächlich von Gott kam, vom Heiligen Geist inspiriert war, aber dass diese Männer trotzdem nicht Gott wohlgefällig waren und von ihm verurteilt und oder verworfen wurden. Bileam, der sich von Balak hinreißen ließ, mindestens zu versuchen, das Volk Israel zu verfluchen, damit es nicht erfolgreich weiter vorwärts gehen konnte. Also gegen Gott zu wirken, gegen sein Handeln mit seinem Volk zu wirken, hat er versucht. Er musste dann durch Gottes Wirken den Christus ankündigen. Auch auf Saul, den König Saul, kam der Heilige Geist, so dass, wie es heißt, er weissagte. Samuel musste Saul später sagen, dass er von Gott verworfen sei. Gott hat ihn nicht angenommen. Dem hohen Priester Kaiphas wurde auch eine Prophetie gegeben, weil er in jenem Jahr hoher Priester war, nicht weil er gut mit Gott stand. Das ist also möglich. Diese Männer, die wurden von Gott wirklich gebraucht für sein Volk, für sein Reich. Sie haben auch ehrerbietig von Gott gesprochen. Die Schriftgelehrten sprachen Jesus oft als guter Meister und als Herrn an. Auch Judas, er nannte Jesus Herr. Und vielleicht hat Judas auch mit den anderen Jüngern zusammen gepredigt und Dämonen ausgetrieben, als der Herr sie dazu aussandte. Matthäus 10 zum Beispiel. Viele Menschen sind hilfreich, sind förderlich für das Reich Gottes. Manche braucht Gott zu unserem Wohl. Ärzte, Feuerwehrleute, Polizisten, Regierungsangehörige, Musiker, andere Künstler und so weiter. Sie dienen unserer Freude, unserem Wohl, unserer Gesundheit und so weiter. Und die Bibel bestätigt auch, dass solche Menschen an sich Gutes tun. Aber sie könnten sich deshalb nicht darauf berufen, um in den Himmel zu kommen. Und viele solcher Menschen könnten sehr erschrecken, wenn sie dann einst vom Herrn abgewiesen werden. Das ist doch nicht fair, mögen sie sagen. Ich habe all das Gute getan und das zählt jetzt nichts. Und es könnten sogar viele darunter sein, die sich für Christen halten. Oder vielleicht solche Leute, die sagen, also ich glaube an Gott und ich bemühe mich, das Gute zu tun, aber ich bin halt nicht so ein frommer Überflieger, der meint, etwas Besseres zu sein. Und die Bibel muss man nicht so wörtlich nehmen. Es genügt, wenn man niemandem etwas zuleide tut und dem Bedürftigen hilft. Jesus sagt ganz deutlich etwas anderes in diesem Wort, in der Bergpredigt. Er sagt eigentlich, du könntest der größte Wohltäter sein. Du könntest sogar vom Heiligen Geist gewirkte Wunder tun. Menschen von bösen Geistern oder Krankheiten befreien. Du könntest sogar Gottes Wort verkündigen, predigen, so dass viele sagen, was für ein Prediger. Ich werde so gesegnet durch seine Botschaften. All das mögen gute Dinge sein, aber sie bringen dich nicht in den Himmel. Es kann sein, dass der Herr, den du noch Herr nanntest, zu dir sagt, geh weg von mir, ich habe dich nie erkannt. Und das klingt wahrhaftig nach einer sehr engen Pforte, oder nicht? Etwa so eng wie das Öhr einer Nadel, durch das man ein dickes Schiffstau einführen möchte. Wer kann dann überhaupt in den Himmel kommen? Wenn ich es mit einem Satz sagen sollte, dann würde ich sagen, nicht wer Jesus zu Jesus Herr sagt, sondern wer Herr meint. Was heißt das konkret? Wenn Jesus sagt, nur wer den Willen seines Vaters tut, kann in das Reich der Himmel eingehen. Bedeutet das dann, dass Paulus nicht recht hatte oder dass die Reformatoren ihn doch falsch verstanden haben, wenn sie sagen, dass wir allein durch den Glauben von Gott angenommen und in den Himmel kommen können? Und nicht durch Gottes Willen tun, meint Jesus, dass wir doch noch ein gutes Leben, eben nach dem Willen Gottes, dann vorweisen müssen? Nein, das meint er mit Sicherheit nicht. Denn mit all unseren guten und auch frommen Werken können wir ihm dennoch niemals genügen. Wir müssen genauer hinschauen und fragen und verstehen, was Jesus hier mit dem Willen seines Vaters meint. Was meint er, wenn er das sagt? Nur wer den Willen meines Vaters getan hat, kann in den Himmel hineinkommen. Wieder können wir darauf eine zweifache Antwort geben. Was meint Jesus hier mit dem Willen des Vaters? Erstens, es wird im Neuen Testament zwar öfter Gottes Wille erwähnt, zum Beispiel im Zusammenhang mit dem Gebet, wenn wir nach Gottes Willen bitten, dann werden wir erhört. Oder auch wird gesagt, wohin der Wille Gottes uns führen kann. Wenn Gott will, werde ich dies oder jenes tun, Jakobus 4,15. Ich weiß aber nur von einer Stelle, an der konkret gesagt wird, was denn Gottes Wille ist, also inhaltlich. 1. Thessalonicher 4, Vers 3. Denn dies ist Gottes Wille, eure Heiligung. Heiligung ist das, wozu uns Gott berufen uns ausgesondert hat, sagt Paulus dann weiter im gleichen Kapitel, Vers 7. Und mit Heiligung ist nun nicht zuerst unser Leben in guten Taten gemeint, sondern die Veränderung unseres Wesens, unseres Charakters. Die Heiligung ist das Werk des Heiligen Geistes in uns. Das ist Gottes Wille, dass wir geheiligt werden, dass das Werk des Heiligen Geistes in uns hervorkommt, als Frucht sichtbar wird. Diese Heiligung ist Frucht von Gottes Wirken in uns. Im Galaterbrief, das ist der Brief, der neben dem Römerbrief am stärksten unsere Rechtfertigung allein aus Gnade durch den Glauben betont. In diesem Brief zeigt Paulus auch, dass doch auch die Frucht des Geistes vorhanden sein muss bei uns und auch wird, wenn wir im rechten Glauben stehen. Und ähnlich betont das auch Jakobus mehrfach in seinem Brief und noch vehementer. Ein Glaube, der keine Werke hervorbringt, sagt er, ist ein toter Glaube. Und das bedeutet, das ist ein Glaube, der nicht rettet, der uns nicht in den Himmel bringt. Ein Glaube, der nicht auch Werke, gute Werke als Frucht hervorbringt, ist ein Glaube, der uns nicht in den Himmel bringt. Es ist allein der Glaube, der uns rettet und uns in den Himmel bringt. Aber dieser Glaube, der echte Glaube, ist eben daran erkennbar, dass der Gläubige nicht nur von den Dingen Gottes spricht und Jesus Herr nennt, sondern dass er ein Leben führt, das die Frucht des Geistes trägt. Es ist derselbe Heilige Geist, der diese Heiligung in uns wirkt, der auch den Glauben in uns wirkt. Der wahre Glaube, der uns rettet, ist nicht ein verstandesmäßiges Fürwahrhalten geistlicher Dinge oder der Göttlichkeit Jesu. Der rettende Glaube ist übernatürlich gewirkt durch den Heiligen Geist. Und wenn der Geist den Glauben wirkt, dann wirkt er auch die Erkenntnis der Sündhaftigkeit und damit auch die Bußfertigkeit, das heißt den Willen, sich von der Sünde abzuwenden und sich Gott zuzuwenden und Vergebung zu suchen. Das gehört alles zusammen. Und das ist, was durch die neue Geburt geschieht in uns. Wir finden ein schönes, praktisches Beispiel zu dieser Wahrheit im Johannesevangelium. Da war ein Schriftgelehrter, ein Theologe. Jesus sagte ihm, du bist der Theologe Israels. Das war die höchste Auszeichnung, die er von dem Herrn bekommen konnte. Er kommt zu Jesus und er möchte mit ihm sprechen und er spricht ihn ehrwürdig an. Er sagt gewissermaßen sein Glaubensbekenntnis. Er sagt, Rabbi, das heißt mein Meister, du bist ein Lehrer von Gott gekommen. Alle wissen das. Das sagt er zu Jesus, voller Ehrerbietung. Jesus antwortet ihm überhaupt nicht schmeichelhaft. Er scheint gar nicht auf seine Lobesworte einzugehen. Er sagt ihm direkt, wenn du nicht von Neuem, von oben geboren bist, kannst du das Reich Gottes nicht sehen. Der Mann Nikodemus muss wie vor den Kopf gestoßen gewesen sein. Seht ihr, Jesus sagt eigentlich zu Nikodemus etwas Ähnliches wie hier in der Bergpredigt. Nikodemus, du musst nicht Herr, Herr zu mir sagen. Und deine frommen Worte kannst du dir auch sparen. Das alles bringt dich nicht ins Reich Gottes. Du musst von oben geboren werden, vom Heiligen Geist geboren werden, dass du das Reich Gottes sehen kannst und hineinkommen kannst. Und so sagt Johannes schon im ersten Kapitel seines Evangeliums, in Vers 12, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus Geblüt, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und das kann man auch mit einem anderen Wort ausdrücken, die von Gott geboren sind, die von Gott erkannt sind. Wenn Jesus zu denen sagt, die er dann von sich weisen wird, dass er sie nie erkannt hat, das bedeutet nicht, wie das oft missverständlich übersetzt wird, dass er sie nicht gekannt hat, im selben Sinn wie wir manchmal sagen, ich kenne diesen Menschen nicht. Ich weiß nicht, wer er ist. Jesus meint es so, wie Paulus das auch ausdrückt, wenn er sagt, jetzt aber, in Galater 4, Vers 9, jetzt aber habt ihr Gott erkannt, vielmehr ihr seid von Gott erkannt worden. Und im 1. Korinther 8, Vers 3, wenn jemand aber Gott liebt, der ist von ihm erkannt. Und dieses Wort, das mit erkannt übersetzt wird, das auch Jesus gebraucht hier, das wird gebraucht, wenn Es heißt, dass ein Mann seine Frau erkannte. Das ist mehr als jemanden einfach kennen, wenn man weiß, wer der ist. Der Mann erkannte seine Frau. Das spricht von der erwählenden Liebe des Mannes, der seine Frau zu sich nimmt und mit ihr die Ehe vollzieht. Und von der erwählenden Liebe Gottes auch, die einen Menschen in seine innige Gemeinschaft hineinnimmt. Gott erkennt diesen Menschen. Und Jesus sagt zu den Verworfenen, die er dann von sich weist, dass sie nie diese Gemeinschaft mit ihm gehabt haben. Ich habe euch nie erkannt. Nur wer durch das Wirken des Heiligen Geistes wiedergeboren wird und glaubt, dass Jesus der von Gott gesandte Retter ist, der uns reinigt von unserer Sünde und so in eine liebende Gemeinschaft mit ihm kommt, nur der kann ins Himmelreich kommen. Er wird zu Jesus nicht Herr, Herr sagen nur, sondern er wird ihn tatsächlich als Herrn und Retter haben, erkennen, weil er von ihm erkannt ist. Johannes 14, Vers 21 sagt der Herr: Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich selbst ihm offenbaren. Judas, nicht der Iskariot, spricht zu ihm: Herr, wie kommt es, dass du dich uns offenbaren willst und nicht der Welt? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Wohnung bei ihm machen. Kennst du Jesus in dieser Weise? Weißt du, ob du tatsächlich in den Himmel kommen wirst? Und wenn ja, woran machst du das fest? Weißt du um Gottes Vergebung deiner Sünde? Kannst du Zeichen der Heiligung in deinem Leben erkennen? Siehst du bei dir die Liebe zu Gott? Liebe zur Gemeinde, zu den Geschwistern? Erkennst du in deinem Leben einen Hass gegen die Sünde und einen Wunsch, sie loszulassen, sie zu lassen? Siehst du einen, wenn auch nur kleinen, Fortschritt in diesen Dingen? Das sind Anzeichen dafür, dass du tatsächlich ein Kind Gottes bist. Und das darf dir die Gewissheit deines Heils geben. Du bist ein Bürger des Königreichs der Himmel, wenn du diese Dinge in deinem Leben feststellen kannst. Das sind sichere Zeichen des Wirkens des Heiligen Geistes in dir. Halte das fest und danke Gott dafür und diene ihm aus dieser Dankbarkeit heraus. Wenn du nichts von all diesen Dingen, von dieser inneren Veränderung in dir erkennen kannst, dann bitte Gott, dass er dir zeigt, wo du tatsächlich stehst. Ob vielleicht die Sünde deinen Blick getrübt haben könnte und dir die Gewissheit des Heils geraubt hat. Oder ob du gar noch nie den Herrn Jesus als deinen Retter erkannt hast. Hast du Jesus als deinen Retter erkannt? Kinder, ich frage euch, auch habt ihr Jesus als euren Retter erkannt? Könnt ihr sagen, dass ihr deshalb in den Himmel kommt? Oder nicht? Wenn nicht, dann tu Buße. Kehre um zu dem Herrn und bete, wie David im Psalm 51, was wir schon gebetet haben am Anfang im Gottesdienst: Sei mir gnädig, o Gott, nach deiner Gnade. Sei mir gnädig, tilge meine Vergehen nach der Größe deiner Barmherzigkeit. Wasche mich rein von meiner Schuld, reinige mich von meiner Sünde. Lass mich Fröhlichkeit und Freude hören, so werden die Gebeine frohlocken, die du zerschlagen hast. Verbirg dein Angesicht vor meinen Sünden und tilge alle meine Schuld. Erschaffe in mir, Gott, ein reines Herz und erneuere in mir einen festen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und den Geist deiner Heiligkeit. Nimm nicht von mir. Lass mir wiederkehren die Freude deines Heils und stütze mich mit einem willigen Geist. Amen.